Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der zweiten Staffel von Lupus gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Wir haben heute ein etwas außergewöhnliches Thema, zumindest für den bisherigen Podcast, für die bisherigen Podcast-Themen, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Und zwar wollen wir uns heute der Selbsthilfe widmen, also der Unterstützung von Betroffenen durch Betroffene. Ich denke, dass viele von uns Lupus-Betroffenen ja am Anfang erlebt haben, wir haben unsere Diagnose bekommen und dann haben wir uns, ich denke zumindest, ich habe mich damals erstmal so ein bisschen einsam und allein gefühlt. Ich habe mir gedacht, oh Mann, man hat jetzt so eine seltene Erkrankung und was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und überhaupt, man fühlt sich total überfordert. Was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das? Was wird auf mich zukommen? Wie wird mein Leben weitergehen? Und also man fühlt sich allein. Und genau für solche Sachen ist ja dann eigentlich die Selbsthilfe da. Aber leider ist es auch so, dass Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfe allgemein sehr von starken Vorurteilen betroffen. Also wir denken ja oft, wenn wir an Selbsthilfe denken, das sind irgendwelche Gruppen, da wird dann nur über die Krankheit gejammert und irgendwelche alten Leute sitzen da zusammen, die überhaupt nichts mit unserer Lebensrealität zu tun haben. Aber eigentlich ist es ja so, dass Selbsthilfe so viel mehr ist. Da gibt es ganz, ganz viele wirklich gute Angebote. Es gibt Fortbildungen, Intensivseminare zu ganz verschiedenen Themen, Familienfreizeiten. Es gibt sogar eine eigene Zeitschrift für uns Lupus-Betroffene und so viel mehr. Aber wir werden dann nachher noch ganz, ganz viel drüber hören. Und wir werden uns heute auf jeden Fall damit auseinandersetzen, auch mit diesen Vorurteilen und ob die ihre Berechtigung haben oder nicht. Und dazu haben wir eine Expertin eingeladen, die natürlich Mitglied der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft ist. Und die muss sich dann all unseren kritischen Fragen stellen. Bevor wir aber mit unserem Interview loslegen, haben wir heute wieder eine Fühl-Ich-Nachricht. Und zwar erzählt uns Ira ein bisschen was zu diesem Thema.
Hallo, mein Name ist Ira. Ich bin 40 Jahre alt und lebe mit den Diagnosen systemischer Lupus erythematodes und Sjögren-Syndrom. Für mich ist der Austausch mit anderen Betroffenen eine ganz, ganz, ganz wichtige Ressource im Autoimmunalltag. Als ich meine erste Diagnose bekommen habe, das Sjögren-Syndrom, habe ich mich total einsam gefühlt. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch oder jüngere Mensch, der diese Erkrankung jetzt hat und bin in ein ganz tiefes Loch gefallen und habe dann all meinen Mut zusammengenommen und habe einen Instagram-Account gegründet, Autoimmun Balance Club heißt der, um mich über diese Erkrankung auszutauschen. Und das ist was ganz Wunderbares draus entstanden. Es kamen nämlich immer mehr Menschen dorthin und es ist eine Community draus gewachsen, was mein Glück war. Als ich dann die zweite Diagnose, den Lupus bekommen habe, war ich bereits sozusagen in Austausch mit anderen Betroffenen, die auch Lupus hatten und wurde ganz, ganz anders aufgefangen. Hatte viel schneller Zugang zu Online-Selbsthilfegruppen, hatte viel schneller Zugang zu Informationen und zu Menschen, die mich verstehen. Und eine Frage habe ich auf diesem Account immer wieder gestellt bekommen. Das ist die Frage, wie schaffst du es, deinen Alltag weiterzuleben? Kannst du nicht mal Tipps geben? Und daraus ist ein Buch entstanden. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt 44 Impulse für deinen autoimmunen Alltag, in dem ich 44 kleine, wirksame Impulse teile, die gut im Alltag umzusetzen sind, um einfach wieder einen selbstwirksamen und selbstbestimmten Alltag trotz oder mit Autoimmunerkrankungen zu leben. Und ja, das alles natürlich auf die Frage ausgerichtet, wie wird man eigentlich aktiv, wenn man keine Kraft mehr hat. Ich habe schon ganz tolles Feedback aus der Community bekommen und freue mich wahnsinnig, dass das Buch so gut ankommt. Und das wäre alles nicht entstanden, hätte ich diesen Schritt zum Austausch mit anderen Betroffenen nicht gemacht. Wenn ich mich nicht getraut hätte, mein Gesicht zu zeigen, Lupus und Sjögren ein Gesicht zu geben, ja, dann würde es mir jetzt auch einfach anders gehen. Also, Selbsthilfe muss nicht immer die klassische Selbsthilfegruppe sein. Es geht auch online. bin ich ein ganz großer Fan von. Und ja, wer auch immer das hört, traue dich, den Schritt nach draußen zu machen.
Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Ira, für deinen Einblick in deine Erfahrungen zum Thema Selbsthilfe. Ich finde es interessant, dass es dir ja tatsächlich genauso ging, wie ich es vorhin in der Einleitung gesagt habe, dass du dich auch am Anfang so allein und einsam gefühlt hast. Ja, und zum Thema Iras Buch, das ist übrigens wirklich gut. Vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass wir in einigen Folgen Tipps aus Iras Buch als Lifehack vorgestellt haben. Also absolute Empfehlung für dieses Buch. Ja, und damit kommen wir dann auch endlich zu unserem Interview. Ich darf euch heute Sabine Schanze vorstellen. Sie ist erste Vorsitzende der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft. Und ich freue mich schon sehr darauf, deine Erfahrungen und deine Expertise zu diesem Thema zu hören. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Sabine.
Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Becky, liebes Team. Ich habe jetzt gerade Ira zugehört und dachte auch, ja, Selbsthilfe kann ganz viele verschiedene Formen annehmen. Es wird jetzt so ein bisschen schizophren. Ich stehe dem Thema Online-Selbsthilfegruppen immer ein bisschen kritisch gegenüber, auch wenn wir selbst eine betreiben mittlerweile.
Spannend, spannend.
Es hat Gründe, weil in gewissen sozialen Medien sich dann eben auch ganz viele falsche Informationen weiterverbreiten. Und es ist manchmal schwierig, wenn dann ein Account mit ganz vielen Followern oder eine große Gruppe plötzlich, ja, eine, naja, medizinische Falschinformation weitergibt oder ein Thema, was bei uns in der Selbsthilfe auch immer ganz häufig kommt. Welche Medikamente kann ich nehmen? Was darf ich nehmen? Was hilft gegen Lupus? Und ein Grundsatz in der klassischen Selbsthilfe ist eigentlich, dass man eben keine medizinische Information oder keine medizinische Beratung machen darf, weil wir ja keine Ärzte sind. Und das ist in so Gruppen meistens anders.
Das ist ein gutes Thema auch zum Einsteigen. Du hast schon gesagt, du findest das sehr kritisch, weil eben teilweise Informationen eventuell verbreitet werden, die vielleicht nicht ganz so stimmen und weil natürlich viel über Arzneimittel, Medikamente sich ausgetauscht wird. Ich denke ja auch, dass ich das aber, also jetzt mal im Vergleich zu einer ganz normalen Selbsthilfegruppe, sage ich jetzt mal, wo man sich so im Kreis trifft, im privaten Bereich wird es ja wahrscheinlich trotzdem auch nicht viel anders sein. Also siehst du das dann jetzt kritisch, dass es damit halt immer gleich so viele Menschen erreicht, weil es teilweise öffentlich gepostet wird?
Ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem. Also es ist ja nicht falsch, sich auszutauschen und dass Lupus-Patienten wissen, welche Medikamente zur Behandlung von Lupus eingesetzt werden können. Aber das ist etwas, wo wir halt auch dran arbeiten. Lupus ist so eine heterogene, bunte Krankheit, will man fast sagen. Keine zwei Patienten, die ich bisher kennenlernen durfte in den, oh Gott, 17 Jahren, die ich jetzt in der Selbsthilfe unterwegs bin, sind gleich. Und keine zwei Patienten werden exakt gleich behandelt. Und deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann liest, oh, der nimmt jetzt Medikament XY, das hilft ganz, ganz toll. Und da tue ich mich schwer.
Aber was wäre denn dann dein Vorschlag? Weil meines Erachtens, also wenn ich jetzt mal meine Meinung dazu sagen darf, ich finde es schon total wichtig, dass man sich da auch bildet und eben auch weiß, was es für Medikamente und was es für Möglichkeiten gibt. Als Lupus-Betroffener, was gibt es da, dass ich da auch mit meinen Ärztinnen und Ärzten darüber sprechen kann? Okay, was für Möglichkeiten haben wir? Und dass ich da selber auch ein bisschen Ahnung habe und sozusagen dann nicht nur eventuell einem Arzt oder einer Ärztin ausgesetzt bin, die vielleicht gar nicht jetzt irgendwelche neueren Medikamente auf dem Schirm hat.
Absolut richtig. Man muss ein bisschen was wissen. Das Wichtige, was ich immer empfehle, ist klar wissen, welche Medikamente, aber eben auch, jeder hat das Recht auf eine ausreichende Beratung. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe und sage, ich hätte gerne Medikament Z, das ist das ganz Neue, das ist ganz toll, ich habe davon gelesen, Instagram-Account XYZ findet das super, benutzt es, ist damit jetzt in Anführungszeichen geheilt, ich will das auch. Und dann kann es natürlich sein, dass der Arzt trotzdem sagt nein und er hat dafür Gründe, aber er müsste sie dann natürlich auch erläutern können. Und darauf hast du ein Anrecht als Patient, dass dein Arzt dich über die verschiedenen Medikationen, die du nehmen könntest, aufklärt und dass du eben, ja, Informationen bekommst. Das Problem ist, ich würde es vielleicht mal andersrum angehen. Wir hatten das in den letzten Jahren mehrfach. Zum einen zum Anfang der Pandemie, als manche Medikamente eben sehr knapp geworden sind zum Beispiel oder auch die Produktion ganz eingestellt wurde. Und da war es dann auch so ein bisschen kritisch, weil Patienten und Betroffene eben größtenteils nicht verstehen konnten, wo die Entscheidung jetzt getroffen wurde. Wir auch nicht. Oder jetzt zum Anfang des laufenden Jahres zum Beispiel, als eben auch ein Medikament vom Markt genommen wurde und plötzlich bei uns auf unseren Social-Media-Accounts offen danach gefragt wurde und sich leider dann in diese Diskussion dann noch ein zweites Medikament eingeschlichen hat, das überhaupt nicht vom Markt genommen wurde. Aber das hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet.
Okay.
Und das wieder einzufangen war wahnsinnig schwer.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es hat auf jeden Fall, denke ich, alles immer seine Vor- und Nachteile, gerade eben im Internet und gerade wenn sich dadurch irgendwelche Nachrichten und dann natürlich auch oft Falschmeldungen schnell verbreiten. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich irgendwie Patientinnen oder Patienten zu ihren Ärztinnen oder Ärzten gegangen sind und gesagt haben, ich möchte jetzt dieses Medikament haben und die Ärztinnen oder Ärzte es dann tatsächlich einfach verschrieben haben, auch wenn sie eigentlich nicht der Meinung waren, dass dieses Medikament geeignet wäre?
Nein, habe ich nicht erlebt. Ich habe aber sehr enttäuschte Patienten erlebt,
okay,
die sich daraufhin dann bitterböse wieder auf ihrem Lieblingsmedium, dem Internet, beschwert haben und dann auch Ärzte schlecht gemacht haben.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Ich stelle mir die Frage, ob da nicht ein bisschen auch dann die Kommunikation vielleicht eher das Problem ist. Weil wenn jetzt der Arzt oder die Ärztin der betroffenen Person gut erklärt hätte, warum er oder sie vielleicht denkt, dass es nicht so das geeignete Medikament wäre. Wenn das, ich meine, muss nicht immer sein, aber ich sage jetzt mal im Normalfall, ist es vielleicht schon so, dass vielleicht die betroffene Person das dann auch besser hätte verstehen können, oder? Was meinst du?
Ich kann mir das gut vorstellen, dass das Kommunikation von beiden Seiten ist, tatsächlich. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man als Betroffener eben verzweifelt ist und sieht, dass ein Medikament wunderbar hilft und man möchte das gerne selber ausprobieren und der Arzt sagt einfach nur nein. Das ist natürlich dann schrecklich. Auf der anderen Seite habe ich auch schon, ich weiß, ich erzähle jetzt hier böse Geschichten, aber ich habe eben auch schon Patienten erlebt, die einfach nicht verstehen wollten, was ihnen gerade erklärt wird.
Und klar, sowas gibt's auch, ja.
Es ist schwierig. Und wenn man dann noch dazu nimmt, wie wenig Zeit eigentlich im Gesundheitssystem existiert, wird das nochmal doppelt schlimm.
Und ja, das stimmt.
Da versuchen wir anzusetzen als Selbsthilfe.
Vielleicht kommen wir da nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Ich würde jetzt gern erst mal kurz einsteigen, vielleicht, dass du erst mal kurz so ein bisschen von dir erzählst. Wie bist du denn überhaupt zur Selbsthilfe gekommen und was treibt dich so an, da aktiv zu sein, jetzt sogar als erste Vorsitzende?
Ja, jetzt muss ich so ein bisschen meine Worte wieder zurücknehmen und ein bisschen einschränken. Und zwar, ich bin vor 17 Jahren, habe ich ja gerade eben schon gesagt, bei der Selbsthilfe gelandet. Das war 2 Jahre nach meiner Diagnose und ich war im guten Internet unterwegs und habe andere Lupusbetroffene gesucht. Und damals gab es noch ein ziemlich großes deutschsprachiges Forum. Und da habe ich einen Beitrag gesehen, der damals sagte, oh, es gibt ein Jugendseminar für junge Lupusbetroffene. Da wollte ich hin, weil endlich mal andere Gleichaltrige treffen. Wann schafft man das?
Ja.
Ja, so bin ich tatsächlich bei der Selbsthilfe gelandet, auf diesem Seminar, auf dieser Wochenendveranstaltung. Und damals war es tatsächlich so, dass diese Jugendgruppe, die JULE, das steht für junge Leute mit Lupus erythematodes, plötzlich davor stand, dass die damalige Jugendsprecherin aufhören wollte. Und es hat sich keiner gefunden, der das weitermachen wollte. Und ich habe meine Klappe aufgemacht und habe gesagt, so kann das eigentlich nicht sein. Ich habe das gerade erst gefunden, das muss doch weitergehen. Dann war ich ein paar Jahre Jugendsprecherin tatsächlich und habe darüber dann auch Kontakte in die Deutsche Rheumaliga gehabt und habe dann da auch eine Zeit lang in der Jugendarbeit mitgearbeitet. Und ja, vor 6, bald 7 Jahren war es dann so, dass in der Selbsthilfegemeinschaft eben auch ein neuer Vorstand gewählt werden musste. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt leider keine Kandidatin, keinen Kandidaten, der das Amt des ersten Vorsitzenden übernehmen wollte. Und wir standen also wieder an diesem Punkt, es muss doch weitergehen. Und da habe ich mich dann zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich jetzt im Vorstand bin, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir machen das und haben dann gemeinsam weitergemacht. Und ja, jetzt sitze ich immer noch hier.
Sehr cool. Aber dann hatte ich auf jeden Fall so die Jule-Arbeit und die ganze Arbeit überzeugt und begeistert, so dass du dann da geblieben bist, beziehungsweise konntest du sie ja selber dann sogar relativ schnell mitgestalten.
Ja.
Schön. Um nochmal zu den Vorurteilen zu kommen gegenüber Selbsthilfegruppen. Warum denkst du denn, dass die so einen schlechten Ruf haben oft?
Also wir haben das ja auf dem virtuellen Lupus-Tag dieses Jahr auch schon ganz beeindruckend gemerkt, dass sich das wandelt, dieses Bild. Mhm. Aber du hast es in deinem Intro auch schon gesagt, es ist immer noch so ein bisschen das Bild des Schulkreises, das klassische Jammern, wenn man sich vor Ort trifft. Ich will gar nicht unbedingt hören, wenn da jemand jammert, sondern ich möchte mir gezielt die Informationen raussuchen. Und da ist natürlich das Internet viel praktischer. Und auch dieses, was sich jetzt in den letzten 3-4 Jahren so eingespielt hat, ich muss mein Haus gar nicht verlassen, wenn ich was im Internet machen will. Aber so eine Selbsthilfegruppe, es kann natürlich sein, dass ich da jetzt eine halbe Stunde hinfahren muss. Und dann jammert da auch noch jemand. Das will ich doch gar nicht.
Ja, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, gell? Manchmal ist es ja sogar noch deutlich weiter.
Genau, das ist so dieses andere Thema. Und ich glaube, es ist einfach, jede Gruppe funktioniert genau so, wie die Mitglieder, die sich daran beteiligen, es gestalten. Also natürlich gibt es mal jemanden, dem es nicht so gut geht, der aufgefangen werden muss oder möchte. Aber es gibt natürlich auch Tage, an denen geht es allen gut und man kann sich hinsetzen und sagen, ey, ich habe dies und jenes neue Hobby vielleicht, oder ich kenne Gruppen, die zum Essen gehen und sich einfach wirklich nur über Alltägliches unterhalten. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Was hast du im Urlaub gemacht? Wo geht der nächste Urlaub hin? Und ja, das ist immer ganz abhängig von dem, wie die Gruppe gerade sich zusammensetzt und auch, was gerade die Gruppe braucht. Und ich glaube, das ist was, was wunderschön ist.
Ja, auf jeden Fall. Also was ich mir manchmal überlege, ist, dass es ja auch Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen Angst haben davor, über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Die denken dann, oh Mann, dann sitze ich in so einer Gruppe und dann geht es ja reihum und dann bin plötzlich ich dran und dann muss ich irgendwas sagen und ich will aber gar nichts sagen und so. Also wenn jemand solche Ängste hat, wie reagierst du dann darauf oder was würdest du zu so jemandem sagen?
Es ist niemand gezwungen, was zu erzählen. Natürlich ist es schön, wenn man sich zum Beispiel zumindest einmal kurz vorstellt, hallo, ich bin Sabine, ich bin heute zum ersten Mal da, ich würde gerne nur zuhören. Ich habe Fragen zu dem und dem oder auch nicht. Es ist immer schwierig, wenn man, ich verstehe das ist total schwer, wenn man zum allerersten Mal irgendwo hingeht und gar niemanden wirklich kennt und nicht so wirklich weiß, was auf einen zukommt. Aber niemand muss von sich erzählen. Ich denke, das Einzige, was ich von jemandem erwarten würde, der dazukommt, ist, dass er mir zumindest seinen Namen, also wenn es jetzt so von Angesicht zu Angesicht ist, seinen Namen verrät. Das bietet einfach eine Grundlage für ein Gespräch. Und auch ein bisschen, ja, es baut so eine gewisse Nähe auf oder ein Vertrauen.
Das kann ich nachvollziehen. Wir haben vorhin schon ein paar Themen angesprochen, über die es natürlich in solchen Selbsthilfegruppen auch geht. Also es geht um Aufklärung, natürlich auch um Medikamente. Wir haben über das Jammern geredet oder dass man darüber spricht, wie es einem geht. Aber abgesehen davon, mit welchen Fragen oder Themen kann man sich denn an euch als Selbsthilfegruppe wenden und was für Angebote genau habt ihr eigentlich so?
Viel. Also fragentechnisch, wir versuchen wirklich bei allem zu unterstützen. Also klassisch sind natürlich, ich habe neue Lupus, wie kann ich das meiner Familie, meinen Arbeitgeber in der Schule, Freunden, eigentlich meinem gesamten Umfeld erklären? Dann gibt es natürlich diese ganzen arbeitsrechtlichen Geschichten. Was steht mir eigentlich zu? Wohin kann ich mich wenden, wenn dies und jenes nicht funktioniert? Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, dass wir eben verschiedene Beratungsmöglichkeiten auch vor Ort anbieten können. Das heißt, wenn man unsere Gruppenleitung anruft und sagt, ich suche einen Rheumatologen, wir können dann tatsächlich sagen, okay, wir kennen diese Rheumatologen. Was wir nicht machen können, ist garantieren, dass jemand noch jemanden aufnimmt oder dass man einen Platz bekommt. Aber wir geben dann eben auch den Hinweis, dass man zum Beispiel über die Notfallterminvergabe zumindest mal einen relativ zeitnahen Termin bekommen kann. Was wir auch haben, sind zum Beispiel unsere Seminare, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, zum Beispiel das Jugendseminar, oder wir haben für Männer ein spezielles Seminar, weil Männer ja auch so eine Lupus-Patienten-Betroffenen-Gruppe sind, die relativ selten ist. Du hast im Intro gesagt, wir möchten was für Familien anbieten. Das hoffen wir tatsächlich, dass das dann auch ja, sich entwickelt und weitergeht. Wir haben zu verschiedenen Themengebieten immer mal wieder Angebote, zum Beispiel zum Thema Familiengründung, zum Thema Ernährung hatten wir jetzt ein großes Angebot. Wir haben ein Thema, das haben wir in der Vergangenheit immer Camouflage genannt, also Camouflage-Make-up, weil es gibt ja doch viele Betroffene, die auch die Rötungen im Gesicht dauerhaft haben, und da haben wir dann mit einer Hautärztin und einer Visagistin zusammen einfach ein ganz schönes Seminar, das einem auch nahe bringt, wie man seine Haut pflegen kann trotz allem und wie man trotzdem auch dann mit ein bisschen Camouflage-Make-up wunderschön aussehen kann. Und noch ganz viel mehr. Also wir sind da auch offen für neue Seminarwünsche sozusagen. Wir sind noch in der Entwicklung für ein Sport- und Bewegungsseminar, weil wir auch aus den letzten Jahren aus der Forschung wissen, wie gut Sport und Bewegung für Fatigue sein kann zum Beispiel. Und ja, das bieten wir an. Und zusätzlich versuchen wir immer auch allgemeine und aktuelle Forschungsereignisse mit ja, Online-Seminaren oder auch vor Ort Vorträgen vorzustellen, Menschen und Betroffenen näher zu bringen und die Gruppen vor Ort organisieren in losen Abständen eben auch größere Workshops. Und bei diesen Vor-Ort-Veranstaltungen ist es eben immer möglich, dass man uns auch persönlich trifft. Und da ist auch immer ein großer Aspekt, dass eben der Austausch unter Betroffenen gestärkt wird.
Also was du jetzt so erzählst, finde ich, dass sich das alles mega, mega gut anhört. Also es sind ja wirklich sehr krasse und auch wichtige Angebote, die ihr da macht und habt. Du hast kurz zu dem Familienangebot vorhin gesagt. Also soweit ich weiß, hattet ihr doch zumindest letztes Jahr, dachte ich, oder war es dieses Jahr, eine Familienfreizeit im Angebot. Ist da wohl irgendwie gerade, gibt es da mitarbeitertechnische Probleme, weil du sagst, ihr hofft, das weiterführen zu können?
Es gab nicht mitarbeitertechnische Probleme, es gab tatsächlich anmeldetechnische Probleme. Wir hatten zu wenig Anmeldungen, um das durchzuführen.
Oh, okay.
Und mussten das in diesem Jahr dann absagen. Aber wir haben für nächstes Jahr tatsächlich schon das Haus gebucht sozusagen und wir geben noch nicht auf.
Oh, das ist ja total schade. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eigentlich viele Interessenten da sind. Naja, hoffen wir, dass es nächstes Jahr voll wird.
Ja, wir geben noch nicht auf.
Ja, das ist sehr gut.
Wir haben eben für diesen Bereich, vor zwei Jahren haben wir ein Kinderbuch drucken können und haben jetzt dieses Jahr dann tatsächlich dazu ein kleines Stofftier noch entwickelt, das wir dann auch noch hoffentlich dann demnächst veröffentlichen können und dann auch weitergeben können.
Schön. Sehr, sehr viele schöne, wichtige Angebote. Sehr cool. Selbsthilfe bedeutet ja Hilfe von Betroffenen für Betroffene. Vielleicht kannst du ja mal sagen, warum du denkst, dass das besonders gut ist, Hilfe von Betroffenen für Betroffene. Und oftmals gibt es ja so ein bisschen auch das Vorurteil, dass Leute sich denken, wie soll mir jemand helfen, der krank ist, also der selbst krank ist? Brauche ich nicht eher jemanden, der nicht krank ist?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Betroffene anderen Betroffenen helfen. Das ist auch das, was Ira zum Beispiel in ihrer Nachricht gesagt hat. Und warum es dieses zweischneidige Schwert mit dem Internet gibt. Es ist so wichtig, dass wir als Lupus-Betroffene eben auch sagen, wie es uns geht und auch ein Zeichen dafür setzen, dass es uns wieder besser gehen kann. Weil die meisten von uns kennen ja dieses Loch direkt nach der Diagnose oder auch bis zur Diagnose, wenn es einem wirklich schlecht geht und man gar nicht so richtig weiß, wo das Problem jetzt ist. Und das verstehen Betroffene eigentlich am besten. Das kann die Familie nicht so richtig verstehen. Und es gibt so ein relativ, also im Englischen heißt es, but you don't look sick, also du siehst gar nicht krank aus. Und das ist so ein Erlebnis, was viele Lupus-Betroffene immer wieder haben, weil wir sehen nach außen hin meistens gar nicht so, so krank aus, aber wir können uns trotzdem von Fatigue und Schmerzen und was noch so alles, man lernt irgendwann es zu verstecken und man zeigt es nicht mehr. Und das verstehen Betroffene eben am besten und die können einen in dem Moment dann auch am besten unterstützen.
Ja, klar. Also denken wir nur an das Thema Fatigue. Das ist, glaube ich, total schwer nachzuvollziehen für Menschen, die es selber noch nicht erlebt haben. Und da irgendwie sich mit Menschen auszutauschen, die einfach wissen, wie sich das anfühlt und vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen Tipps oder Ermutigungen für einen haben, was man vielleicht machen kann. Das ist meines Erachtens auf jeden Fall Gold wert.
Auf jeden Fall.
Du hast gerade schon kurz über Familienmitglieder gesprochen. Das ist ja auch irgendwie ein ganz wichtiges Thema. Hast du irgendwelche Tipps, was vielleicht Familienmitglieder, Angehörige oder auch Freunde tun können, um es für Betroffene einfacher zu machen, mit der Diagnose umzugehen, aber vielleicht auch den Mut zu finden, sich Hilfe zu suchen?
Also man kann sich als Familienangehöriger natürlich auf jeden Fall informieren und auch so ein bisschen darauf zu achten, dass man, das ist dieser klassischer Ableismus, gerade wenn Fatigue ist so ein gutes Thema dafür. Ja, dann musst du halt früher ins Bett gehen, dann musst du halt mehr schlafen, dann geht's dir auch besser. Das ist so ein Tipp, den man nicht braucht. Da hilft es dann, wenn Betroffene eben Unterstützung und Verständnis entgegengebracht bekommen. Ich weiß, das ist manchmal nicht ganz einfach, vor allem, wenn man von einem Tag zum nächsten plötzlich doch nicht mehr so kann. Aber da würde ich mir eben von Familienmitgliedern und Freunden und Verwandten mehr Verständnis wünschen. Und auch, ich kann den Tipp geben, sich wirklich auch mal mit dem Informationsmaterial auseinanderzusetzen. Wir schicken das auch gerne an Familienmitglieder. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben, du hast vorhin gesagt, unsere Zeitschrift, davon haben wir eine Sonderausgabe rausgegeben, die wir kostenfrei abgeben an jeden, der daran Interesse hat. Da stehen ganz viele Grundlageninformationen auch zu Lupus drin. Und ja, ich glaube, man kann niemanden zwingen, sich mit der Selbsthilfe auseinanderzusetzen. Also wir erleben das immer, dass Eltern sich bei uns melden, die natürlich an Selbsthilfe interessiert sind und unsere Angebote toll finden. Aber man kann eben einen Jugendlichen nicht dazu zwingen oder einen Teenager nicht dazu zwingen, sich jetzt mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen, sondern das muss eben von einem selbst rauskommen. Ich habe auch 2 Jahre gebraucht, bis ich Lust hatte, mich damit wirklich auseinanderzusetzen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Du hast vorhin kurz das Wort oder das Thema Ableismus angesprochen. Magst du ganz kurz erklären, was das bedeutet? Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was es bedeutet.
Gott, wie würde man das am besten definieren? Es kommt ja eigentlich aus dem Englischen, to be able to, etwas tun können. Und diese unterstellt, das ist so ein bisschen dieses unterstellen oder vergessen, dass manche Leute eben auch nicht sichtbare Einschränkungen haben können. Bessere Definitionen sollten wir vielleicht einfügen.
Ja, oder einfach, dass das nicht anerkannt wird, dass man etwas nicht kann. Ne? Also und genau. Dann man im Prinzip teilweise diskriminiert wird, entweder dafür, dass man etwas nicht kann oder einem nicht die Möglichkeit gegeben wird, woran teilzuhaben. Oder eben einem sozusagen abgesprochen wird, dass man das ja gar nicht kann. Also so, du müsstest das doch können.
Ja, genau.
Es gibt doch jemand anderen, der hat dieselbe Krankheit und der kann das ohne Probleme machen. Warum kannst du das nicht oder so?
Genau. Ja, oder gestern ging es doch noch.
Genau, das ist auch eine sehr gute Aussage. Ja, du hast schon kurz gesagt, dass ihr so eine spezielle Zeitschrift rausgebracht habt für Familienangehörige oder für Menschen, die sich interessieren und über das Thema Lupus aufklären wollen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Angebote für Angehörige oder für Familienmitglieder von Lupus-Erkrankten? Weil für die ist es ja auch so, bis irgendwie ein ziemlicher Schock, wenn so eine Diagnose kommt. Die sind da ja irgendwie auch ein bisschen Teil davon.
Ja, bisher haben wir das tatsächlich nicht. Wir haben das schon mal versucht. Das ist aber nicht so gut angekommen. Beziehungsweise, dass die Standardaussage war, das ist ja viel zu weit, gibt es das nicht in meiner Nähe? Hm. Und auch an einem Online-Austausch war zu dem Zeitpunkt kein Interesse, aber wir sind da natürlich offen. Also jetzt gerade auch im Zuge dessen, dass wir sagen, wir möchten mehr für Familien machen, da bietet sich das ja jetzt nochmal an, das dann auch nochmal mit aufzunehmen.
Hört sich sehr gut an. Sehr cool. Dann würde ich gern noch mal kurz zu dem Thema Online-Selbsthilfegruppen, WhatsApp-Selbsthilfegruppen kommen, die sich ja teilweise eben auch unabhängig von euch formieren. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber diskutiert, über die Vor- und Nachteile. Da gibt es ja, denke ich, ganz viele Vorteile, aber eben auch Nachteile, die du erwähnt hast. Wie denkst du denn, dass man dem entgegenwirken könnte, sozusagen, dass das Negatives auch sich darüber verbreitet? Und welche Vorteile hätte es zum Beispiel, wenn solche Online-WhatsApp-Gruppen oder so offiziell Teil von eurer Selbsthilfegemeinschaft werden würden?
Ich denke, jeder, der so eine Gruppe moderiert, sollte sich eben sehr genau informieren, was gerade echt ist oder was wirklich Informationen sind und sich auch dem bewusst sein, was für eine Verantwortung es bedeutet, sich vor so eine Gruppe zu stellen. Ich will jetzt niemanden schlecht machen. Ich finde das alles ganz toll. Ich kenne auch ganz viele, die das toll machen. Es ist aber ganz viel Verantwortung, wenn man sowas moderiert. Und man trägt eben in einer gewissen Weise auch eine Verantwortung. Wir haben innerhalb der Selbsthilfe zum Beispiel gesagt, dass wir keine offiziellen WhatsApp-Gruppen haben. Und Gott bewahre, wir wissen das alles. Wir benutzen den Messenger-Dienst privat mit Sicherheit alle. Aber offiziell gibt es bei uns da kein Angebot, gerade auch, wenn man auf den Datenschutz guckt. Wir haben im laufenden Jahr eigentlich eine eigene App entwickelt mit deutschen Servern und komplett verschlüsselten Chats, die wir nicht einsehen können, wo jeder eben für sich selber dann auch chatten kann. Warum es wichtig wäre, hier auf eine Zusammenarbeit zu kommen, das ist zum Beispiel, je mehr wir in der Selbsthilfe Menschen vereinigen können, desto mehr politische und gesundheitspolitische Arbeit können wir am Ende auch machen. Weil wenn wir uns so Prozesse angucken, wie zum Beispiel Medikamentenentwicklung oder auch politische Entscheidungen, da ist es dann wichtig, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, wir sprechen gemeinsam für Lupusbetroffene in ganz Deutschland. Und wenn wir uns dann als Selbsthilfe hinstellen und sagen, aber wir haben nur so und so viele Mitglieder, es sind aber rechnerisch 30.000 bis 40.000 Betroffene in ganz Deutschland, dann sieht das immer ein bisschen, nennen wir es mal fragwürdig aus, weil wir sprechen ja dann gar nicht für alle. Und das ist immer dann schwierig zu sagen, wir sind es aber trotzdem.
Ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst, dass ihr ja auch irgendwie politische Arbeit macht, dass ihr versucht, unsere Anliegen in der Politik zu vertreten. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer erklären, was ihr da eigentlich macht und was eure Ziele sind?
Im politischen Bereich ist es vielfältig und doch eingleisig. Und uns fehlt da zurzeit tatsächlich auch jemand, der das tun kann. Wir sind da zum Beispiel über unsere Partner berechtigt, im gemeinsamen Bundesausschuss zu beraten als Patientenvertreter. Da wird man berufen oder wir können jemanden benennen, der dann berufen wird. Und der GBA ist, ich will immer sagen, es ist ein Stück der Medikamentenzulassung, aber natürlich wird die Zulassung über die europäische Behörde gemacht und im GBA wird dann nochmal darüber gesprochen, wie das im deutschen Markt ist. Also das Medikament ist in Europa zugelassen und dann wird für den deutschen Markt eben nochmal gesprochen. Das ist dieses Thema, was ich vorhin schon mal, glaube ich, angesprochen habe, mit dem Medikament, das Anfang des Jahres vom Markt genommen wurde. Das hing mit einem Problem im GBA zusammen. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Genau. Und ansonsten beschäftigen wir uns eben auch auf politischer Ebene damit, dass wir uns für seltene Erkrankungen und Lupuspatienten im Besonderen einsetzen und versuchen darzulegen, wo wir zum Beispiel Unterstützung brauchen.
Das heißt, falls irgendjemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern Lust bekommen sollte, bei euch bei der Selbsthilfegemeinschaft einzusteigen und da mitzuarbeiten, seid ihr wahrscheinlich sehr offen dafür, wie sich das anhört.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch bei uns melden und wir würden euch dann natürlich die notwendigen Informationen weitergeben. Da gehört natürlich dann auch ein bisschen Weiterbildung dazu. Also es gibt vom gemeinsamen Bundesausschuss von der Patientenvertretung auch Seminare, die man vorab besuchen sollte, damit man weiß, worauf man sich einlässt.
Apropos Seminare, ihr bietet auch für Selbsthilfe Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen Seminare an. Um was geht's dann da genau? Also was lernt man da so als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin?
Es gibt da zwei verschiedene Seminarbereiche sozusagen. Wir haben einmal ein Seminar für neue Gruppenleitungen. Also wer interessiert ist, eine Gruppe zu leiten, der kann sich bei uns melden und wir unterstützen dann bei der Gruppengründung. Da gehen wir dann zum Beispiel aber auch über so Sachen wie die rechtlichen Grundlagen in der Selbsthilfe drüber, was man machen kann, wo man zum Beispiel Geld herbekommen kann und eben auch ganz viel Basiswissen über Lupus. Und wir unterstützen natürlich auch die Leitung mit so einer Art Beratungstraining und unterstützen da auch und sind so eine Art Sorgentelefon für die Gruppenleitung. Und dann haben wir eine zweite Schiene Seminare für Gruppenleitungen. Zweimal im Jahr treffen wir uns mit denen vor Ort und tauschen uns regelmäßig mit denen aus und lernen dann da auch immer noch direkt von Medizinern neue medizinische Themen, die wir dann auch eben wie Multiplikatoren in die Gruppen weitergeben können.
Wenn ich jetzt Mitglied von der Lupus-Selbsthilfe-Gemeinschaft werden will, kommen da irgendwelche Kosten auf mich zu und was habe ich dann eigentlich davon?
Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben einen Jahresmitgliedsbeitrag. Der ist bei Einzelmitgliedschaft liegt er derzeit bei 31 Euro und wir haben auch eine Familienmitgliedschaft, die derzeit bei 36 Euro liegt. Wir haben, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, es gibt, dadurch, dass wir Mitgliedsverband in der Rheumaliga sind, gibt es eben verschiedene Landesverbände, die auch ihre Beiträge haben. Und wenn ihr auch in einem Landesverband Mitglied seid, gibt es bei uns die Möglichkeit, eben einen verringerten Einzelmitgliedsbeitrag oder Familienbeitrag zu zahlen. Genau, da weiß ich aber die Preise gerade nicht auswendig. Und für diesen Jahresbeitrag von bei einer Einzelmitgliedschaft von 31 Euro bekommt ihr von uns mindestens viermal im Jahr einen Schmetterling, unsere Vereinszeitschrift, zugeschickt. Und ihr bekommt auch natürlich Vorzüge bei, wenn ihr unsere Seminare besuchen möchtet. Die sind für Mitglieder in der Regel kostenfrei oder mit einem geringeren Beitrag wie Nichtmitglieder.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Und der Schmetterling, das kann ich wirklich nur sagen, das ist sehr empfehlenswert. Da stehen wirklich immer super informative Berichte drin, gerade über medizinische Neuigkeiten, was gerade so abgeht, auch in der Forschung und so. Also das ist wirklich super interessant und auch sehr wichtig.
Und wir sind natürlich auch immer offen, wenn jemand selber noch einen Bericht in den Schmetterling schreiben möchte, Erfahrungsberichte, was ihr so erlebt und was euch bewegt.
Genau, also nochmal ein Appell an alle. Falls ihr Lust habt, irgendwie aktiv zu werden, dann meldet euch gern. Bevor ich zu der letzten Frage komme, wollte ich erstmal noch fragen, ob es irgendwas gibt, was du gerne noch sagen möchtest, was dir wichtig ist.
Mir wäre wichtig zu sagen, Selbsthilfe hat sich verändert in den letzten Jahren. Wir wissen das und ich stehe dem Ganzen zwar kritisch gegenüber, wenn man alles im Internet tut. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, dass wir mehr Stimmen haben, die sich engagieren und jeder, der sich mit engagieren möchte und etwas für Lupus tun möchte, der darf sich auch gerne mit seinen Aktionen an uns wenden. Wir unterstützen ganz viel und wir freuen uns natürlich über jeden, der unsere Arbeit unterstützen möchte. Und ich glaube einfach, dass wir gemeinsam stärker sind.
Das ist doch mal ein sehr gutes Schlusswort für den großen Interviewteil. Wir haben als Abschluss vom Interview immer noch so eine Faktencheck-Frage. Und meine Frage an dich heute wäre, ob es eigentlich stimmt, dass es eine Telefonnummer gibt, bei der Kinder und Jugendliche, die Lupus haben, anonym anrufen können, um über alle möglichen Themen zu sprechen, die sie zum Beispiel bedrücken oder wo sie irgendwie Fragen haben, Sorgen haben.
Natürlich könnte jeder, der Fragen und Themen zu Lupus hat, sich bei unseren Jugendsprecherinnen melden. Die Kontaktdaten findet man auf unserer Homepage. Die kann man auch per E-Mail erreichen. Eine allgemeine Telefonseelsorge sozusagen bieten wir nicht an, aber da gibt es natürlich auch Angebote, nennen wir es mal, auf dem freien Markt.
Dann vielen Dank dafür. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sabine, und all diese Fragen beantwortet hast und auch ganz ehrlich über die Schwächen der Online-Selbsthilfe gesprochen hast. Ja, das fand ich trotzdem auch ganz wichtig, das mal zu hören.
Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wir bieten mittlerweile selber eine Online-Gruppe an, aber eben in einem anderen Rahmen.
Was auch nachvollziehbar ist. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald mal wieder.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Und damit kommen wir auch schon zu unserem Lupus-Lifehack von heute. Der dreht sich rund um das Thema Schlaf. Wenn also jemand von euch Probleme beim Einschlafen hat oder eher unruhig schläft, dann könnte euch dieser Tipp vielleicht weiterhelfen. Es geht um ASMR, also Autonomous Sensory Meridian Response, auf Deutsch unabhängige sensorische Meridianreaktion. Klingt irgendwie ziemlich abgefahren. Ich habe das bis jetzt auch noch nicht gehört gehabt. Aber was ist das? ASMR ist ein Phänomen, bei dem man ein angenehmes, kribbelndes Gefühl wahrnimmt. Und zwar fängt es meistens im Kopf-Nacken-Bereich an. Also da startet es und dann zieht sich's entlang der Wirbelsäule nach unten und breitet sich, kann sich dann sozusagen im ganzen Körper ausbreiten. Ja, hört sich vielleicht erstmal interessant an oder man weiß nicht so genau, was man damit anfangen soll. Aber das kann durch ganz verschiedene Sachen ausgelöst werden. Und zwar kann es zum Beispiel durch akustische, visuelle Reize ausgelöst werden oder auch durch Empfindungen auf der Haut. Wie zum Beispiel bestimmte Geräusche kann ASMR auslösen, leises Flüstern zum Beispiel oder auch ein knisterndes Feuer, wenn Hände aneinander gerieben werden. Oder auch einfach nur eine beruhigende Handbewegung oder eine sanfte Berührung am Kopf, eine leichte Kopfmassage. Oder auch wenn man sich beim Duschen die Haare einschäumt, kann dieses Gefühl, dieses ASMR ausgelöst werden. Also das ist scheinbar was, was man teilweise auch alltäglich erleben kann. Und einfach das passiert, wenn man was hört oder was spürt oder was erlebt, was ein schönes, ein gutes Gefühl in einem auslöst. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Der einzige Nachteil an der Sache ist, dass ASMR nicht von allen Menschen wahrgenommen werden kann. Man geht davon aus, dass ungefähr ein Drittel aller Menschen ASMR wahrnehmen können und dann natürlich auch davon profitieren können. Und falls dich das Thema irgendwie interessiert und du das gerne mal ausprobieren möchtest, dann schau gerne mal im Internet nach. Da gibt es ganz viele Videos dazu, Tutorials und auch Audiobeispiele. Die kann man da finden und dann kannst du es einfach mal ausprobieren, ob das bei dir funktioniert und ob das dir vielleicht hilft. ASMR kann nämlich nicht nur beim Einschlafen helfen, sondern hilft auch bei Stressabbau und trägt allgemein zur Beruhigung und zur Entspannung bei. Also eine ganz schöne Sache für das Drittel der Menschheit, bei dem es funktioniert. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal erlebt und wisst ungefähr, was es ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es bei euch klappt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder beim Ende angekommen. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir heute besprochen haben im Interview. Wir haben über Selbsthilfe gesprochen und es ist so, dass Selbsthilfe immer noch sehr stigmatisiert ist, aber dass es wirklich sehr unbegründet ist. Wir haben heute von der Sabine gelernt, dass Selbsthilfe extrem vielfältig ist und dass der Austausch mit anderen Betroffenen einfach eine wirklich große Stütze sein kann. Wir haben gehört oder ja, von ihrer gehört und auch ich kann das selber so bestätigen, dass wenn ich mich mit anderen austausche, wenn man Erlebnisse von anderen hört, Erfahrungsberichte hört, dass man da einfach ganz viele hilfreiche Tipps bekommen kann. Auch wenn man mal eine Frage hat, ganz spontan irgendwie vielleicht ein neues Symptom dazugekommen ist und man kann das nicht einordnen, dann kann so eine Selbsthilfegruppe wirklich enorm helfen, damit man dieses Symptom besser einschätzen kann und vielleicht auch irgendwie beruhigt sein kann, beruhigt einschlafen kann. Gerade jetzt eben in Situationen, in denen Ärztinnen oder Ärzte dann nicht so leicht und so schnell erreichbar sind. Da kann das wirklich total unterstützen und auch erleichtern. Und man fühlt sich so ein bisschen da durchgetragen, wenn andere Leute dann einem sagen, mach dir keinen Stress oder auch danach fragen, geht es dir wieder besser und so. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und man hat einfach das Gefühl, so Leute da zu haben, die einen verstehen und die nachvollziehen können, wie es einem gerade geht. Ja, und dann ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, dass Selbsthilfegruppen nicht nur ein regelmäßiges Treffen sind, bei dem man im Kreis sitzt und irgendwie redet, sondern das ist einfach ein ganz, ganz vielfältiges Angebot und unterscheidet sich natürlich auch von jeder Gruppe. Wie Sabine gesagt hat, die Teilnehmer der verschiedenen Selbsthilfegruppe machen die Gruppe aus. Viele Gruppen machen auch gemeinsame Unternehmungen und es gibt auch, wie wir gehört haben, viele Seminare mit Expertinnen und Experten und einfach ein ganz, ganz vielfältiges Angebot und natürlich auch eine Unterstützung bei der Suche nach den richtigen Ärztinnen und Ärzten. Also da sehen wir wirklich, dass es einfach ein sehr ganzheitliches und großes und wichtiges Angebot ist, was da von der Selbsthilfegemeinschaft angeboten wird. Und damit möchte ich mich für heute bei euch verabschieden, auch für diese Staffel. Wir haben nämlich, wie am Anfang schon erwähnt, heute die letzte Folge dieser zweiten Staffel. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Vielen Dank auch für euer liebes, positives Feedback. Falls ihr gerne eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zu eurem Lupus teilen möchtet, dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Ihr könnt übrigens Lupus gemeinsam stark auch gleich abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und ja, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir noch Bewertungen schreibt. Ihr könnt mir auch gerne privat schreiben, könnt meinen Instagram-Kanal abonnieren und mir gerne schreiben, wie für euch diese Staffel war, was euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch wünscht. Genau, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.